Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 25. und 26. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die Messe Nummer 5 in As-Dur von Franz Schubert und das Gloria von Francis Poulenc. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann. Es singt der Dresdner Kreuzchor sowie Elsa Benoit Sopran, Anna Lucia Richter Alt, Patrick Kral Tenor und Klaus Häger Bass. Franz Schubert hat insgesamt 6 große Messen mit Orchesterbegleitung geschrieben. Davon entstanden die ersten 4 in seinen Jugendjahren, die letzten beiden in As-Dur und Es-Dur in seiner Reifezeit. Sie gelten als die vollendetsten aller Kirchenkompositionen, die Schubert geschrieben hat. Schubert selber sah das auch so. Er hielt vor allen Dingen seine As-Dur-Messe besonders hoch und fand, sie sei besonders gelungen, und er hatte sogar vor, sie dem Kaiser oder der Kaiserin zu widmen. Daraus wurde allerdings nicht, weil damals liebte man am Wiener Hof eher die einfachen, überschaubaren Kirchenkompositionen, die auch nicht allzu lange dauern durften. Und das war nun mal bei der As-Dur-Messe nicht der Fall. Das ist doch ein sehr ausgedehntes, sehr schwieriges Werk. Schubert hat sich auch damit so lange beschäftigt wie mit keiner anderen seiner Kompositionen. Er hat von 1819 bis 1822 mit Unterbrechungen daran gearbeitet. Übrigens zeitgleich mit Beethovens Missa Solemnis. Und er hat das Werk dann nochmal wieder aufgenommen, 1825-26, weil er sich um eine Stelle als Hofkapellmeister bewerben wollte und dazu die Messe vorlegte. Allerdings, wie gesagt, am Hof war man davon nicht so begeistert und Schubert erhielt die Stelle nicht. Der Titel Missa Solemnis, der steht nicht nur über Beethovens Werk, sondern auch über Schuberts. Das war damals einfach nur der allgemeine Ausdruck für eine feierliche Messe. Solemnis heißt feierlich. Er ist nun mal hängen geblieben nur an der Messe von Beethoven, obwohl man auch der Messe von Schubert nicht nachsagen kann, dass die nun weniger feierlich sei. Was man ihr nachsagen kann, dass sie wesentlich lyrischer gestaltet ist als Beethovens Messe, sehr viel klangschöner auch und mit einem sehr großen Gefühl für wirkungsvollen Chorsatz und wirkungsvolle Orchesterbehandlung. Das ist gleich schon zu Beginn so, das fängt fast kammermusikalisch an mit Klarinetten und Fagotten und das Kyrie ist allgemein sehr intim gehalten, da verzichtet Schubert auf die Pauken und auf die Trompeten und selbst auf die Flöte. Es ist ein ganz einfacher Gesang, allerdings mit ein paar schönen Solopassagen auch. Im Gloria ändert sich das dann, das ist sehr virtuos angelegt mit schnellen Streicherpassagen und überhaupt auch mit ganz anspruchsvollen Partien für alle Mitwirkenden. In dieser Messe steht jeder Satz in einer anderen Tonart, das hätte man sich in einer Sinfonie oder in einem Streichquartett nicht leisten können, in Kirchenkompositionen allerdings schon. Ein Grund ist vielleicht, dass die Messen damals im liturgischen Gebrauch ja nicht nacheinander erklangen die einzelnen Sätze, sondern dass ja zwischendurch ja auch die Liturgie ihren Fortgang nahm mit den Textpassagen und die Messesätze so immer getrennt waren durch Textblöcke. Heutzutage ist das dann sehr überraschend, wenn man die Messe eben ohne Unterbrechung aufführt, weil wirklich zu Beginn jeden Satzes eine neue Tonart, eine neue Klangwelt dann erscheint. As-Dur ist nämlich eigentlich nur die Tonart des ersten Satzes, die Tonart des Benediktus und dann wieder die Tonart des Dona Nobis Pacem. Zwischendurch gibt es E-Dur im Gloria, C-Dur im Credur, F-Dur im Sanctus, F-Moll im Agnus Dei. Also eine ganz bunte Tonartenversammlung, die aber ein bisschen dadurch zusammengehalten wird, dass Schubert die Terzverwandtschaften so liebte und As-Dur, E-Dur, C-Dur eben miteinander im Verhältnis der großen Terz stehen. Dieses Gloria, das ist fast rauschend zu nennen, also wirklich geradezu eine Klangexplosion, dazwischen aber auch immer wieder größere lyrische Abschnitte mit Sopran-Soli. Das Credo fängt dann fast eher archaisch an mit lang ausgehaltenen Blechbläserakkorden und hat überhaupt Passagen, die auf die Posaunen vertrauen. Damals waren Posaunen ja noch nicht regelmäßig im Orchester besetzt. In den Symphonien fingen sie erst ganz allmählich an aufzutauchen. In der Oper und in der Kirchenmusik allerdings schon, da traf man sie regelmäßig an. Und sie hatten vor allen Dingen auch die Aufgabe, in den Messen den Chorsatz zu unterstützen, was bei Schuberts virtuosen Chorpartien dazu führt, dass die sich auch ganz schön anstrengen müssen, weil ihnen gnadenlos auch dieselben schnellen Läufe zugetraut werden, die eben der Chor zu singen hat. Die anderen Instrumente kommen aber auch nicht zu kurz. Die Holzbläser haben immer wieder wunderschöne Soli und die Streicher, da wendet Schubert so eine Technik an, die damals in den Messkompositionen verbreitet ist, nämlich bei den unvermeidlichen Fugen, die normalerweise etwa auf dem Text Cum Sancto Spirito zu kommen hatten, gibt es eine durchlaufende, schnelle Streicherbegleitung über viele, viele Seiten hinweg. Das ist sehr anstrengend für die Spieler, weil es überhaupt keine Pausen gibt und diese schnellen Notenfolgen auch nicht immer leicht zu spielen sind. Der Effekt ist natürlich wunderbar, das belebt dann diesen kontrapunktischen Satz, den der Chor ausführt, durch durchgehende Bewegung und es ist wirklich so eine Art Heiligenschein, der sich auf diese Weise über die Musik dann legt. Das Credo hat im Et Incarnatus Est sogar eine achtstimmige Chorpassage, das war damals doch eher selten, man vertraute auf den normalen vierstimmigen Chor, aber Schubert wollte eben in jeder Hinsicht zeigen, was er konnte mit dieser Messe und da musste natürlich auch eine sehr komplexe achtstimmige Passage erscheinen. Die ist auch harmonisch sehr speziell und es spricht einiges dafür, dass der Grund für die Ablehnung nicht nur in der Länge lag und der Schwierigkeit, sondern auch in den ungewohnten Harmonien, etwa im Sanctus, da gibt es eine Einleitung in F-Dur, aber der Choreinsatz ist in Fis-Moll, also einer völlig anderen Tonart, sehr weit entfernt. Das ist sehr überraschend und ich denke, damals werden die Chöre einige Probleme damit gehabt haben und die Hörer eben auch. Dieses Sanctus hat ein ganz wunderbares Osanna, was so ein bisschen so ein schneller Siciliano ist und so fast ein bisschen an italienische Musik erinnert im Sechs-Achtel-Takt, ganz fröhlich, auch so ein bisschen wie Hirtenmusik und Schubert ist ja dafür bekannt, dass er wahrscheinlich der Komponist war, der am meisten Einflüsse nicht nur von der Musik, die in Wien selbst gemacht wurde, aufgenommen hat, sondern auch Musik aus der Wiener Umgebung im allerweitesten Sinn, nämlich aus dem kaiserlich-königlichen Österreich, aus Ungarn, aus Mähren, überall her, wo es gute Volksmusik kam. Da hat sich Schubert bedient und das ist auch in der Astur-Messe zu finden. Also es gibt an vielen Stellen so kleine, fast möchte man sagen, folkloristische Färbung, die aber doch zusammengehalten werden durch den großen Schubert-Stil, durch seine ganz eigenartige Weise, den Chor und das Orchester zu behandeln. Und vor allen Dingen hält das Ganze natürlich zusammen die wunderbare Schubert'sche Melodik. Die Astur-Messe ist voll von schönen Melodien. Es kommt praktisch eine nach der anderen. Das fand man im 19. Jahrhundert dann gar nicht so angemessen. Man bevorzugte für die Kirchenmusik dann doch eher die strengen Kompositionen. Die Astur-Messe hat dann sehr lange warten müssen, bis sie überhaupt zum ersten Mal vollständig aufgeführt worden ist. Das war erst in den 1870er Jahren. Zwischendurch hat sie dann eben wie viele andere Kompositionen von Schubert ganz einfach in der Schublade gelegen. Immerhin wurde das Stück dann von Johannes Brahms herausgegeben. Brahms hat auch selber eine Aufführung in Wien dirigiert und sich überhaupt sehr für Schuberts Kirchenmusik eingesetzt. Heute ist die Astur-Messe neben der Estur-Messe die bekannteste und die beliebteste von Schuberts großen Kirchenkompositionen. Und man kann sagen, sie zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie Schubert selbst ebenso ans Herz gewachsen war. Sie hat einen ganz besonders persönlichen Ton, wo man wirklich bei jedem zweiten Tag denkt, aha, Schubert, nur Schubert konnte so etwas schreiben. Es klingt so nach Schubert wie kaum etwas anderes. Von dem Gloria von Francis Poulenc klingt auch alles, muss man sagen, wirklich sehr nach Poulenc. Poulencs Kirchenmusik hatte auch darunter zu leiden, dass sie als nicht streng genug, nicht seriös genug eingestuft wurde. Man hat es damals nicht für möglich gehalten, dass Kirchenmusik eben doch auch fröhlich sein kann, obwohl schon Haydn und Mozart da wunderbare Beispiele geliefert hatten. Aber die kriegten dann ja auch Schwierigkeiten mit der offiziellen Kirche, die eben diese Art von Fröhlichkeit in der Kirche nicht duldete, wobei man denken sollte, dass im Katholizismus ja doch eigentlich für alles Platz ist, auch für alle Stimmungen und natürlich auch für die fröhlichen Stimmungen. Bei Poulenc gibt es eine schöne Geschichte, die so ein bisschen erläutert, in welchem Klima sich die Musik bewegt. Poulenc war mal zu Gast in einem Benediktinerkloster und hat dann gesehen, wie die Benediktiner Fußball spielten. Das verbindet man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem mönchischen Dasein, dass da auch Fußball gespielt wird. Aber nun, warum nicht? Das fand offenbar statt und Poulenc war davon ganz begeistert und hat in seinem Gloria eine Stelle untergebracht, die eben, nun ja, mit ganz viel Einfühlungsvermögen als Darstellung eines Fußballspiels gedeutet werden kann, obwohl es darum geht, den lieben Gott zu loben. Aber wenn man den lieben Gott dann mit gutem Fußball lobt, spricht eigentlich ja auch nichts dagegen. Ansonsten hat dieses Gloria auch sehr viele verschiedene Stimmungen und auch, genau wie bei Schubert, wunderbare Sopran-Soli. Allerdings immer, wenn der Sopran kommt, wird es leicht melancholisch. Dafür hatte Poulenc wohl eine besondere Vorliebe für langsame, langgezogene Melodien in Moll, die dann von Sopranen ganz berückend vorgetragen werden. Immer wenn der Chor kommt, wird es dann allerdings schneller und auch fröhlicher. Der Chor, der wird auch sehr ausgiebig eingesetzt und hat teilweise auch mit komplizierten Harmonien zu kämpfen. Andererseits ist Poulenc ja doch vielen modernen Kompositionstechniken eher aus dem Wege gegangen. Er hat eigentlich nie atonal komponiert, obwohl zum Zeitpunkt der Entstehung des Glorias 1959 das die große Mode war. Er ist bei seinem ganz persönlichen Stil geblieben, der sehr stark auch an die Musik der 20er Jahre erinnert. Das Gloria ist seine letzte große Kirchenkomposition gewesen. Passend auch, dass es so ein fröhliches Stück war. Wenn man will, kann man sagen, dass Francis Poulenc so ein bisschen den Sonnenschein in der ansonsten doch ziemlich dunklen Musik des 20. Jahrhunderts repräsentiert. Das Stück war dann auch gleich ein großer Erfolg. Es wurde in Boston aufgeführt. Poulenc selber ist angereist und war dann auch selbst ganz begeistert von dieser Musik. Eigentlich ist es ja auch keine Schande, wenn die Komponisten ihre eigene Musik selber auch mal gut finden. Schließlich haben sie so viel Mühe damit verbracht, diese Werke zu schaffen, dass man ihnen das wohl ganz gut gönnen kann, wenn sie das dann auch im Endeffekt dann alles selber schön finden. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 25. Mai um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 26. Mai um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik.